ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Eine heiße Mission. Weltklimakonferenz startet.
Land des Feuers, das ist die wörtliche Übersetzung von Aserbaidschan. Und da passt es doch, dass das Land 90% seines Reichtums durch den Export von Öl, Gas und Ölprodukten zu verdanken hat. Und dieses fossile Land am Kaspischen Meer ist der Gastgeber der Weltklimakonferenz, die eben heute in Baku beginnt. 2 Wochen lang werden dort Klimadiplomaten aus der ganzen Welt über Erderwärmung und CO2-Ausstoß diskutieren. Man wird sich wieder gegenseitig versichern, das Pariser Klimaabkommen zu beherzigen. Also das Bekenntnis von 2015, den Temperaturanstieg der Erde auf 1,5 Grad zu beschränken. Und ernüchternder könnte diese große Konferenz nicht beginnen, denn das ist gar nicht zu schaffen. Janina Schreiber berichtet.
Zunehmend nervös. So sieht die Gefühlswelt der Klimaforschenden gerade beim Blick auf unseren Planeten aus, sagt Johann Rockström, Direktor des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er erinnert, noch vor einem Jahr auf der Klimakonferenz in Dubai hatten sich die Staaten auf eigentlich ambitionierte Wege begeben. Hier fordert Rockström, müsste es jetzt weitergehen. Und zwar damit,
dass wir den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas starten und beschleunigen müssen und auf den neuesten Stand der Wissenschaft bringen.
Umsetzung, also der Ausbau erneuerbarer oder Moor- und Waldschutz, all das braucht Investment. Es braucht erst einmal Geld. Genau das steht im Zentrum der diesjährigen Verhandlungen. Die Länder sollen sich auf ein neues Klimafinanzierungsziel einigen. Also im besten Fall eine konkrete Summe Geld benennen, die vor allem die Industriestaaten nach 2025 mobilisieren sollen für einkommensschwache Länder. Die neue Summe dabei, sagt Simon Steele, Chef des UN-Klimasekretariats, muss weit höher sein als die 100 Milliarden US-Dollar, die bislang erreicht wurden.
Wir wissen, dass Billionen mehr nötig sind. Und es ist klar, öffentliche Finanzierung muss dabei im Mittelpunkt stehen.
Mindestens 1 Billion US-Dollar jährlich. Diese Forderung haben auch viele Entwicklungsländer bereits im Vorfeld formuliert. Und dabei soll es sich im Gros um öffentliche Gelder, also vor allem Schenkungen, handeln. Bislang war das nicht der Fall. Tatsächlich mobilisierten die Industrieländer erst 2 Jahre später als vereinbart und dann vor allem Kredite. Das treibt die Verschuldung der am meisten von der Klimakrise betroffenen Staaten, erklärt Sabine Minninger von Brot für die Welt. Auch Zahlungen für Schäden und Verluste müsste das neue Ziel abdecken.
Denkt man nur mal an den Deichbau oder Dämme in Bangladesch. Die schützen zwar die Menschen, aber wir wissen nicht, was da noch alles kommt bei einer steigenden globalen Durchschnittstemperatur. Und es kann sein, dass das Investment dann auch ganz schnell eben zerstört ist durch den nächsten Zyklon.
Um vor allem eine hohe Summe zu erreichen, das hat bereits Annalena Baerbock klargemacht, will sie, dass künftig nicht mehr nur Industriestaaten zahlen. Sie fordert,
die jetzigen großen Emittenten müssen mit einsteigen.
Die Bundesaußenministerin schielt auf die Ölstaaten, aber auch auf China, eben Staaten, die viele Klimagase ausstoßen, eine zunehmende Verantwortung für die Erderhitzung tragen. Doch Forderungen an China zu stellen, die offiziell noch als Entwicklungsland gelten, dafür ist das Momentum mit dem Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl entscheidend geschrumpft, sagen Beobachtende. Schon bei seiner ersten Amtszeit war Trump aus dem Pariser Abkommen ausgetreten, erklärte die Klimakrise für einen Scherz. Deshalb, so die Forderung von Experten, wird die EU, darunter auch Deutschland, nur noch ambitionierter vorgehen müssen in Baku. Wie viel Deutschland nach dem Bruch der Ampel bei den Verhandlungen bewirken kann, bleibt unklar. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Teilnahme am Gipfel abgesagt.
Knapp 9 Jahre ist es her, da kam die Weltgemeinschaft in Paris zusammen und beschloss, wir deckeln die Temperatur auf dem Planeten, maximal 1,5 Grad, mehr darf nicht sein. Alle jubelten damals in Paris, feierten den Durchbruch im Kampf gegen den Klimawandel. Und jetzt, im trüben Herbst 2024, ist klar, das Ziel ist nicht zu schaffen, weil die Länder der Welt bis heute einfach immer mehr Treibhausgase ausstoßen, als hätte es Paris eigentlich nie gegeben. Und darüber wird man auch in Baku reden. In Aserbaidschan hat heute die COP29, also die Weltklimakonferenz, begonnen. Und einer, der dieses Festhalten am 1,5-Grad-Ziel, Zitat, lächerlich findet, ist der Klimaforscher Mujib Latif. Und ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ist das alles, was von Paris übrig bleibt, wenn es um die Erderwärmung geht, ein schlechter Witz?
Also im Moment sieht es jedenfalls so aus. Wir werden auf jeden Fall die 1,5 Grad reißen. Das ist jetzt schon klar. Und wir werden aller Voraussicht nach auch die 2 Grad reißen. reißen. Das war ja eigentlich das Hauptziel von Paris, deutlich unter 2 Grad zu bleiben. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich ein Pessimist bin, sondern ich sage es, weil man sich nur ein paar fundamentale Zusammenhänge klar machen muss, um zu begreifen, dass wir selbst die 2 Grad nicht schaffen werden.
Wenn man sich jetzt anguckt, dass die Länder einfach immer mehr Treibhausgase ausstoßen, war das Ziel eigentlich überhaupt jemals realistisch?
Ich glaube nicht. Also ich habe schon damals, 2015, das Gefühl gehabt, dass dieses Ziel eigentlich extrem ambitioniert ist. Nun dachte ich, es ist gut, wenn man sich ambitionierte Ziele setzt. Und die Politik, Politikerinnen und Politiker haben ja auch immer wieder gesagt, wir brauchen Ziele, wir brauchen ambitionierte Ziele, an denen wir uns dann auch abarbeiten können. Das ist in Ordnung, aber wenn man jetzt sich ansieht, was passiert ist, dass der Ausstoß von Treibhausgasen immer weiter anwächst, dass wir beim CO2-Gehalt der Luft inzwischen einen immer schnelleren Anstieg haben. Also der verlangsamt sich nicht, sondern hat sich in den letzten 20 Jahren sogar extrem beschleunigt. Da muss man doch irgendwann auch mal einen gewissen Realitätssinn an den Tag legen und sagen, es geht einfach nicht mehr, wir schaffen es nicht.
Dann hat man das Gefühl, dass jetzt eigentlich nur noch die Schadensbegrenzung bleibt. Und wie soll die eigentlich gehen? Also wir sehen ja ständig Extremwetterereignisse ganz aktuell in Spanien.
Eigentlich ist die Erde schon zu warm, das muss man ganz ehrlich sagen. Und Sie haben völlig recht, es geht um Schadensbegrenzung. Und es geht darum, selbst wenn wir die 2 Grad reißen sollten, um jedes Zehntelgrad zu kämpfen. Ich bin ohnehin kein Freund davon, feste Marken zu definieren, 1,5 Grad, 2 Grad. Ich glaube, es macht keinen Sinn, weil die Forschung selbst ist natürlich auch ein Stück weit unsicher. Und insofern kann niemand sagen, wann zum Beispiel und ob dann bestimmte Kipppunkte überschritten werden oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit steigt eben mit dem Zehntelgrad, dass irgendwo dann vielleicht doch ein Kipppunkt überschritten wird. Das heißt also, ein Prozess ausgelöst wird, den man dann nicht mehr stoppen kann, selbst wenn man den Ausstoß von Treibhausgasen dann massiv senkt. Und insofern glaube ich, es lohnt sich wirklich immer weiter zu kämpfen. Aber man muss auch glaubwürdig bleiben und man darf der Bevölkerung irgendwie nicht vormachen, wir schaffen das, ja, obwohl es zumindest aus wissenschaftlicher Sicht, und ich argumentiere rein wissenschaftlich, es überhaupt nicht mehr möglich ist.
Und dann ist da ja auch noch Donald Trump, der alte neue Präsident und Klimawandelleugner im Weißen Haus. Und dass Trump, wie schon in seiner ersten Amtszeit, aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen wird, das ist gesetzt eigentlich. Was können wir eigentlich ausrichten, wenn die größte Volkswirtschaft der Welt noch mehr CO2 in die Atmosphäre pustet?
Ja, ist natürlich sehr deprimierend, muss man sagen. Gerade die USA hatten ja unter Joe Biden begonnen, den Umbau der US-Wirtschaft mit enormen Subventionen, mit enormen finanziellen Hilfen zu beginnen und waren auch auf einem guten Weg. Und wenn das jetzt wieder umgedreht wird, wenn jetzt wieder verstärkt in fossile Brennstoffe investiert wird, wenn Naturschutzgebiete verkleinert werden, um nach Öl zu bohren beispielsweise, ist es natürlich auf der einen Seite ein verheerendes Signal in die Welt, ja, dass man überhaupt kein Interesse am Klimaschutz hat. Er leugnet ja auch den Klimawandel. Er sagt ja, die Menschen haben ja gar nichts mit der Erderhitzung zu tun. Und auf der anderen Seite werden wahrscheinlich dann die Treibhausgasemissionen in den USA nochmal wieder wachsen, obwohl sie in den letzten Jahren eigentlich immer gesunken sind.
Herr Latif, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Jetzt treffen sich also wieder alle im öl- und gasreichen Aserbaidschan. Was ist denn das Mindeste, was die Klimakonferenz beschließen müsste?
Nun, das Ganze geht ja nur einstimmig. Das sind UNO-Konferenzen, da müssen alle Länder zustimmen. Deswegen ist es immer extrem schwierig. Aber wichtig wäre ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Und am besten wäre natürlich, wenn man ein Datum definieren würde.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Nur mal kurz die Welt retten, das ist schnell dahingesagt, aber im echten Leben halt nicht so einfach. Werden wir ab heute wieder sehen in den kommenden 2 Wochen bei der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Aserbaidschan. Das ist schon Ausgabe Nummer 29 dieser COP-Konferenz und alleine das zeigt, wie viel Arbeit es braucht, um das Klima in den Griff zu bekommen und wie viele Interessen es dann doch gibt bei dem Thema. Das Ziel ist zumindest klar. Unser Planet soll sich um maximal 1,5 Grad erwärmen dürfen, immer im Vergleich zum Zeitalter vor der Industrialisierung. Diese 1,5 Grad werden von Fachleuten immer wieder genannt als die absolute Grenze, die wir einhalten müssen, damit nicht alles aus den Fugen gerät. Das Dumme ist nur, diese 1,5 Grad sind fast schon erreicht. Wahrscheinlich werden wir in diesem Jahr sogar ein bisschen drüber liegen. Warum es da auf jedes Grad ankommt, oder noch weniger, das erklärt Katharina Wilhelm aus unserer Klimaredaktion.
Schon ein halbes Grad kann einen großen Unterschied machen. Zum Beispiel in einem Menschenkörper. 37,5 oder 38 Grad, das ist ein Unterschied zwischen gesund und fiebrig. So ähnlich lässt sich das auch auf die Umwelt übertragen, sagt Klimaforscher Nico Wunderling, der an der Goethe-Universität Frankfurt arbeitet. 1,5 Grad mehr.
Das bedeutet unter anderem doppelt so viel Dürreperioden, zweimal so viel Extremwetterereignisse, aber eben auch großskalige Gebiete auf der Erde, die sich dann grundlegend verändern können.
Und je länger 1,5 Grad überschritten werden, desto mehr Einfluss hat das auch auf die sogenannten Kippelemente. Wenn die sich verändern, dann könnte sich das Klima auf der Erde schlagartig verändern. Sie wirken dann wie eine Beschleunigung für den Klimawandel. Dazu gehören zum Beispiel
das grönländische Eisschild, was droht abzuschmelzen, die Ozeanströmungen, zu der auch der Golfstrom gehört im Atlantik, die drohen langsamer zu werden oder sogar zu stoppen. Und Ökosysteme wie die Nadelwälder im hohen Norden oder auch der Amazonasregenwald, die dann eben in Gefahr geraten können, ja, umzukippen im Prinzip.
Laut EU-Klimawandeldienst Copernicus könnte das aktuelle Jahr bereits 1,55 Grad wärmer sein als im vorindustriellen Mittel. Das ist der Richtwert, an dem man sich orientiert. Das liegt zwar zusätzlich auch am Wetterphänomen El Niño, doch generell sieht es nicht gut aus für das ehrgeizige 1,5 Grad-Ziel. Muss man das Ganze vielleicht anders formulieren, um die Weltgemeinschaft, die Politiker auch auf der Klimakonferenz zu motivieren?
Meine Wahrnehmung ist, dass das Gradziele, ich glaube, das ist extrem abstrakt und ist eben extrem schwierig zu verknüpfen mit persönlichen Handlungen.
Das meint Thomas Martens, Motivationsforscher aus Hamburg. Man müsste vielleicht noch viel klarer und deutlicher formulieren, Szenarien zeichnen, sagt auch Klimaforscher Nico Wunderling.
Was bedeutet es, wenn wir bei 2 Grad landen? Was bedeutet es, wenn wir auch noch darüber hinausgehen? Da sieht es ja gerade danach aus. Und welche langwierigen Veränderungen haben wir zu erwarten? Und gibt es vielleicht sogar Regionen, die dann nicht mehr an das Klima angepasst sind?
Die Erderwärmung tötet, so könnte man es vielleicht auch formulieren. Helfen nur noch ganz drastische Szenarien, um Menschen ins Handeln zu bringen? Christian Gutsche, Klimakommunikationstrainer aus Bremen, ist da eher skeptisch. Wenige Menschen, meint er, würden sich von apokalyptischen Bedrohungen motivieren lassen.
Die allermeisten Menschen motiviert das nicht.
Außerdem müsse man auch auf das schauen, was bereits geschafft wurde.
Wir haben schon einen großen Teil des Weges hinter uns. Vor 10, 15 Jahren waren wir auf einem Kurs in eine 5 Grad heißere Welt. Auf diesem Kurs sind wir nicht mehr.
Physikalisch ist es noch möglich, das 1,5 Grad-Ziel einzuhalten. Aber nur, wenn der CO2-Ausstoß sehr drastisch reduziert wird und ab 2050 gegen Null geht. Sollte die Welt eine solche CO2-Vollbremsung hinlegen und in wenigen Jahren aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, dann könnten Kippreaktionen vermieden werden, selbst wenn die 1,5 Grad kurzzeitig überschritten wurde. Man könnte sich das wie bei einem Eiswürfel vorstellen, den man aus einem Gefrierfach nimmt und der anfängt zu tauen, erklärt Klimaforscher Wunderling.
Solange wir das kurz genug machen, also kurz genug über diesem, sagen wir mal bei 1,5 Grad sind und dann den Eiswürfel wieder zurücklegen, dann ist die Hoffnung auch noch nicht verloren, dass wir die Kippelemente trotzdem in einem gesunden Zustand halten können.
Genau aus diesem Grund sind für Wunderling die 1,5 Grad auch nicht nur ein symbolischer, sondern ein konkreter Wert, um den Klimawandel zu begrenzen.
Ja, in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, hat sie begonnen, diese Konferenz, in der es, und das ist nicht zu hoch gegriffen, um alles geht. Darum, ob wir in 20, 40, in 60 Jahren noch gut leben können auf diesem Planeten. Es ist die UN-Klimakonferenz, ja, aber obwohl das Thema Klimaschutz extrem drängt, rutscht es auf der Themenagenda leicht nach unten, nach dem Motto, es ist doch echt genug anderes los in der Welt. Das stimmt natürlich. Gerade letzte und diese Woche haben wir das feststellen können. Aber die Probleme gehen dadurch ja nicht weg, dass man sie ignoriert. Judith Kösters aus der hr-Klimaredaktion habe ich heute Morgen gefragt. Viele tausend Klimadiplomaten, Politikerinnen, NGO-Vertreter sitzen da eben ab heute 2 Wochen in Baku zusammen, beraten und verhandeln. Was wollen die eigentlich erreichen?
Zwei große Dinge sind Thema auf der Konferenz. Erste Schiene, die Welt will sich zu mehr Klimaschutz verpflichten. 1,5 Grad, maximale Erwärmung wollen wir einhalten. Das bestätigen alle auch gerne immer wieder. Aber es geht eben jetzt darum, dass Land A konkret sagt, bis zum Jahr X hören wir auf, Kohle zu verbrennen. Bis zum Jahr Y hören wir auf, Öl und Gas zu verbrennen und bauen keine neuen Kraftwerke mehr, keine neuen Pipelines, keine neuen Fördertürme. Wir legen die fossile Infrastruktur still. Und in die Richtung muss es gehen. Und da ringen die Länder weiter drum. Und das zweite große Thema ist Finanzierung. Also es müssen ja nicht nur die Industrieländer klimaneutral werden, klar, sondern auch Entwicklungsländer, Länder wie Indien, die afrikanischen Länder. Und die müssen jetzt irgendwie weiteres Wirtschaftswachstum und mehr Wohlstand mit Erneuerbaren schaffen. Und das schaffen sie nicht ohne die Unterstützung auch von reicheren Ländern. Das ist ziemlich klar. Also Stichwort Klimafinanzierung, zweites großes Thema. So die neuen Ideen im Raum sind, da können wir nicht auch neue Finanzierungsarten finden. Eine globale Superreichensteuer oder eine globale Flugsteuer. Auch darüber spricht man.
Mhm. Bundeskanzler Scholz hat wegen unserer Regierungskrise zu Hause seine Teilnahme an dieser Klimakonferenz gecancelt und die USA haben jetzt einen Präsidenten gewählt, der den Klimawandel schlichtweg leugnet. Das sind keine guten Vorzeichen, oder?
Nee. Das kann man einfach nicht leugnen. Mhm. Womit man sich in Sachen Trump trösten kann, auch ein Präsident Trump kann nicht die gesamte Energiepolitik umdrehen. Dazu sind die erneuerbaren Energien auch in den USA auch finanziell gesehen schon viel zu attraktiv, selbst ohne jede zusätzliche Förderung jetzt. Denn das vergisst man ja leicht. Wir haben ja die Technologie längst, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Wir haben ja erneuerbare Energien, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten teils sehr viel schneller dann auch weiterentwickelt haben als gedacht oder als gehofft. Und eine Zahl, schätz mal, welcher Anteil an dem, was wir an neuer Stromerzeugungskapazität weltweit geschaffen haben als Menschheit 2023, wie viel davon waren Solar, Wind, also erneuerbare Energien?
Also Prozent?
Prozent.
Okay, ich sag irgendwas zwischen 30 und 40.
Ich habe 60 geschätzt, ich bin ja ein bisschen im Thema drin. Es sind 85.
Oh,
also gut. Was neu dazukommt, ist erneuerbar. Natürlich laufen die alten Kraftwerke weiter und das ist auch der Pferdefuß, denn es ist jetzt eine Art Wettrennen. Also wie schnell drängen die Erneuerbaren, die Fossilen aus dem Markt in jedem Land und weltweit? Und das Problem ist, Analysten sind sich einig, das passiert zwar, aber nicht schnell genug. Also es braucht zusätzlich eine aktive Ausstiegspolitik, damit das zu den Klimaschutzambitionen passt. Das kann sein CO2-Preis. Das kann sein die Förderung erneuerbarer Energien, andere Anreize, attraktiver öffentlicher Nahverkehr, eine schöne funktionierende Bahn, zwinker, zwinker. Also von selbst ist es zu langsam.
Ja. Und die Klimaveränderungen werden ja auch greifbarer. Das Wetter spielt immer öfter verrückt, auch bei uns in Europa. Also zuletzt halt die schlimmen Überschwemmungen in Spanien. Das hat die Erderhitzung verstärkt, das haben Forscherteams inzwischen berechnet. Erhöht das denn den Druck auf die Politiker in Baku, sich einen Ruck zu geben und trotz allem dran zu bleiben und sogar, wie es ja nötig ist, noch mehr Schippchen draufzulegen?
Ja, ich denke schon. Also das Problem geht nicht weg. Es wird auf jeden Fall immer schwieriger zu ignorieren. Es kostet Menschenleben, es kostet Geld für die Schäden. Also wirtschaftlich ist kein Klimaschutz inzwischen viel zu teuer. Und das sehen auch große Teile der Wirtschaft ja so und drängen auch auf klare Klimaschutzansagen von der Politik. Aber natürlich gibt es auch in der Wirtschaft starke Öl- und Gas-Lobbyinteressen, die in die andere Richtung drängen. Und du hast es vorhin gesagt, es findet in dem Öl- und Gasexporteursland Baku jetzt statt, die Klimakonferenz. Das macht es auch nicht unbedingt leichter. Ganz ehrlich, den großen Durchbruch erwartet jetzt dieses Jahr keiner. Im besten Fall ist diese Konferenz eine gute Vorbereitung für die im nächsten Jahr, die COP30, die dann in Brasilien stattfindet. Also das wäre schon viel, wenn da jetzt ein paar Stellschrauben richtig gedreht werden.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.